Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Ich finde es ziemlich cool, dass du heute Abend hier bist. Ich meine, das sagt man ja so. Gehört sich irgendwie. Aber ich meine es ernsthaft. Wir haben lange überlegt, ob wir an diesem Sonntag, diesem 29. Celebration machen sollen. So die erste Meinung war, ist eh niemand da, die sind alle irgendwie weg. Und dann habe ich gesagt, das glaube ich nicht, dass alle weg sind. Ein paar werden hier sein. Ja, aber dann nur morgens und da ist voll und stimmt. Und abends vielleicht nicht und das ist gar nicht entscheidend. Ich möchte jede Celebration machen für die, die da sind. Und nicht für die, die vielleicht nicht da sind. Ich finde es mega cool, dass du da bist, weil ich glaube, dass Gott eine Message hat. Und die hat er für dich und die hat er für mich. Und mir geht es heute so, dass die Predigt heute mich persönlich extrem anspricht. Ist auch wichtig, weil es ist Open Topic. Ich durfte es selber aussuchen. Aber das ist immer cool für mich, dass ich das machen kann. Hat aber manchmal auch diese Herausforderung, dass ich dann im Vorfeld nicht so richtig weiß, was kommt. Und es ist wirklich spooky, es ist manchmal nicht so leicht, es Leuten zu erklären, wie das bei mir funktioniert. Aber ich frage tatsächlich Jesus, ich sage, hey, was denkst du, was ist dran? Und dann kann das passieren, dann kommt lange Zeit nichts. Und diesmal war das tatsächlich so, im Programming ging das vor etwa 8 Wochen schon los, dass die geklopft haben und gesagt, hey, was ist Thema vom 29. Ich sagte, ich weiß es nicht. 2 Wochen vor Weihnachten, ich weiß es nicht. An Weihnachten, ich weiß es nicht. Gestern Morgen bin ich aufgestanden und ich wusste es nicht. Da habe ich gesagt, Gott, jetzt wäre es langsam echt ganz cool. Und dann war es aber so krass, wirklich, dass er so deutlich zu mir gesprochen hat. Und es hat heute Morgen alles so extrem auch ineinander dann gepasst, dass ich wirklich gemerkt habe, Gott ist einfach dabei, auch im Predigen und auch in dem Nichtplanen vom Predigen, ist es dann manchmal wirklich genau das Richtige, was er dann zur richtigen Zeit macht. Ein paar von euch erinnern sich noch, wir hatten ein Jahresmotto. Das haben wir jedes Jahr und dieses Jahr war das Jahresmotto Jüngerschaft. Das hat uns so das ganze Jahr begleitet und ich habe am ersten Sonntag des Jahres im Januar darüber gesprochen. Und ich möchte heute nochmal drüber sprechen. Und zwar heute mit diesem Aspekt vor allem des Reflektierens. Ich möchte dich einladen, auch wenn du vielleicht gar nicht zu dieser Gemeinde gehörst, wenn du nur heute einmal da bist, ich lade dich ein, darüber nachzudenken, was ist in Bezug auf deine Jüngerschaft, deine Nachfolge von Jesus in diesem Jahr 2024 passiert? Wo ist Gott Schritte mit dir gegangen? Wo stehst du heute? Oder wo sind vielleicht Schritte, die kommen werden, die anstehen? Also es ist eine Predigt, die dich wirklich herausfordern soll. Und das wird sie tun an ein paar Stellen, vielleicht auch ein bisschen unangenehm. Es soll dich herausfordern, über ein paar Punkte in deinem Leben nachzudenken. Und es wird eine Predigt, von der du vielleicht sagen wirst, ja, den roten Faden habe ich schon erkannt, aber nicht die ganze Predigt war was für mich. Und das kann extrem gut sein, dass es vielleicht sogar nur ein einziger Punkt dieser Predigt ist, der dich meint. Und dafür möchte ich beten, dass das aber passiert. Jesus, ich danke dir, dass du so klar und so deutlich in unser Leben reinsprichst, dass du uns Themen gibst und uns einfach auch berührst. Und ich bete jetzt, dass du diese Zeit nimmst und gebrauchst, um jedem Einzelnen ins Herz zu reden, wo er steht, wo Punkte sind, wo du mit ihm weitergehen möchtest. Und ich bete einfach, dass es eine göttliche Zeit jetzt wird, in der du redest. In deinem Namen, Jesus. Amen. Reflektieren über das Jahr, das kann man sehr, sehr unterschiedlich machen. Da gibt es sehr verschiedene Möglichkeiten, wie man das tut. Ich bin nicht so sehr der Typ von Tagebuch schreiben oder Excel-Tabellen oder so, sich alles aufschreiben, was passiert ist. Und ganz ehrlich, ich bereue das manchmal. Weil manchmal denke ich, das wäre eigentlich schon richtig cool, wenn man das tut und kann dann nochmal nachlesen, schön übersichtlich. Mir mangelt es da an Selbstdisziplin. Ich habe nicht diese Persönlichkeit. Ich bin so gestrickt, bei mir funktioniert das über Erzählungen. Also wenn mir Leute Berichte erzählen, Geschichten aus ihrem Leben erzählen, dann finde ich mich darin wieder. Und das ist so der Zugang, wie mein Hirn funktioniert. Darüber komme ich ins Reflektieren. Und deshalb möchte ich heute mit euch eine Geschichte eines Jüngers anschauen. Aber nicht irgendeines, sondern schon ein Jünger von Jesus. Und in seine Geschichte ein bisschen detaillierter als sonst eintauchen. Und vielleicht animiert sie dich genauso wie mich, an einzelnen Punkten über deine Jüngerschaft nachzudenken. Glückselig bist du, Simon Bar-Jona. Bar-Jona, das ist aus dem Hebräischen und heißt Bar, der Sohn des. Also Simon, der Sohn des Jona, und Jona als eine Kurzform von Johannes. Simon war also der Sohn von Johannes und er war gleichzeitig ältester Bruder von Andreas. Simon, wir erfahren eine ganze Menge über ihn, allerdings muss man ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, um die Geschichte von Simon zusammen zu bekommen und zu verstehen. Simon war ein Durchschnittstyp. Er war weder herausragend noch so komplett abgehängt. Er war so einfach einer mittendrin. Er hatte einen sehr interessanten Charakter. Er war neugierig, er war aufgeschlossen, er wollte Neues erleben, er wollte Neues erfahren, aber er war nicht gerade gebildet. Woher weiß man das oder wie kommt man da drauf? Zu der Zeit, als er gelebt hat, war das für alle zwingend, dass sie in die Grundschule gegangen sind. Also Grundschule musst du dir ganz ähnlich vorstellen wie heute noch. 4 Schuljahre, man beginnt die Bibel auswendig zu lernen und die Jungs und Mädels, die lernen, lesen, schreiben, Bibeltext. Das sind die ersten 4 Jahre. Die besonders Schlechten fliegen nach diesen 4 Jahren raus. Die dürfen einfach nicht bleiben. Für sie ist da Ende von Schule. Das heißt, sie müssen dann arbeiten gehen und gehen dann relativ simplen, einfachen Arbeiten nach. Die Besseren dürfen bleiben in der Schule. Und sie lernen dann Fragen stellen. Sie lernen weiterdenken. Sie lernen das Lesen und Schreiben einzusetzen, um in der Bildung weiterzukommen. So, wann genau Simon rausfiel aus diesem System, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass er rausfiel. Denn mit 11, 12 Jahren sind die, die gut waren, zum Rabbi gegangen. Mit spätestens 12 ist man in die Ausbildung bei einem Rabbi und hat dort dann wirklich gelernt. Man hat dann intellektuelles Denken gelernt, Fragen stellen, weiterkommen. Und so weit hat Simon es nicht gebracht. Er war nicht bei einem Rabbi. Er ging in den Betrieb seines Vaters. Er hat es auch nicht geschafft, sich die Sprache der gebildeten Leute anzueignen. Später mal bei der Kreuzigung von Jesus heißt es, man hat ihn erkannt aufgrund von seinem galiläischen Akzent. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen wie ich, der sich bemüht, einigermaßen Hochdeutsch zu reden. Du wirst bei mir immer den Schwaben durchhören. Das ist immer noch mit drin. Und bei ihm war es extrem. Der hat nur 2, 3 Sätze geredet und schon haben sie gesagt, hey, das ist doch ein Galiläer. Der ist doch von der Albra. Simon hat es nicht wirklich zu was gebracht. Er war im Betrieb seines Vaters, anstelle selber einen Betrieb zu eröffnen. Er wohnte bei seiner Schwiegermutter, anstatt selber ein Haus zu bauen. Und merkt ihr, Simon war Durchschnitt. Er war nicht erfolgreich, aber er war auch nicht so schlecht oder so arm, dass er das Schicksal hätte nehmen können, um sich irgendwie zu rechtfertigen. Er schwamm irgendwie so mittendrin. Und dann kam Jesus. Und er sagt, kommt, folgt mir. Plural, weil er zu Petrus, Simon und seinem Bruder spricht. Kommt, folgt mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sofort ließen sie die Netze liegen und folgten ihm. Und ich weiß nicht, wie dir es geht mit diesen Begriffen in der Bibel. Aber mir geht es so, einfach weil ich kirchlich sozialisiert aufgewachsen bin, bin ich mit diesen frommen Begriffen von Kind auf versaut worden. Aber das Problem ist, wir reden die oft einfach nach und denken nicht darüber nach. Was bitteschön ist ein Menschenfischer? Hast du dich das jemals gefragt? Was ist ein Menschenfischer? Ich finde, das Wort, das ist seltsam, oder? Also für mich klingt das immer so nach Guru, nach irgendwie, also ein Trick dahinter. Fischen. Fischen ist ja irgendwie Fische verarschen. Also man hält ihnen ein bisschen Futter hin und fängt sie dabei. Menschenfischer. Ein komisches Wort. Und ich habe mal nachgeguckt, was es eigentlich wirklich bedeutet. Ein Menschenfischer ist jemand, der andere für seine Überzeugung, seine Sache oder seinen Glauben gewinnt. Und hier wird es spannend. Jesus geht auf ihn zu, auf diesen Simon und sagt, ich möchte dir eine neue Identität verleihen. Ich möchte, dass du aus deinem Durchschnittsdasein herauskommst und jemand wirst, der Menschen gewinnt, der Menschen überzeugen kann, der Menschen mitnehmen kann. Und ich weiß nicht, ob du dich an den Moment deiner Berufung erinnerst. Versuch es mal, denk mal kurz zurück. Der Moment deiner Berufung. Die meisten Menschen, zumindest hier in dieser Gemeinde, kommen zu mir und wenn es um Berufung geht, dann erzählen sie mir von dem Moment, wo sie ihr Leben Jesus gegeben haben, wo sie gesagt haben, Jesus, vergib mir meine Sünden, oder ich nehme dich als meinen Retter an. Das erzählen sie mir als Berufungsmoment. Aber hier müsste man genau hinschauen. Jesus sagt nicht, komm, folg mir, ich werde dir deine Sünden vergeben. Er sagt nicht, komm, folg mir, ich versöhne dich mit dem Vater. Er sagt nicht, komm, folg mir, bei mir bekommst du ewiges Leben. Das sagt er alles nicht. Das sind wichtige Punkte, gell? Aber davon redet er nicht. Könnte es sein, wenn es um Jüngerschaft geht, dass wir den Moment unserer Berufung mit dem Moment der Bekehrung verwechseln? Weißt du, wozu du berufen bist? Ist dir das noch bewusst? Und ich finde es mega spannend, was Jesus hier macht. Komm, folg mir, ich mache dich zu jemandem, der Menschen gewinnt. Wie siehst du dich selber? Reicht es dir, dass du sagst, hey, ich bin berufen, um erlöst zu sein? Ich bin berufen, um errettet zu sein, mir ist vergeben, ich habe ewiges Leben. Reicht es dir zu sagen, ja, ich erzähle auch mal von meinem Glauben? Jesus beruft dich nicht nur, über deinen Glauben mal zu reden. Er beruft dich dazu, Menschen zu gewinnen. Jesus traut dir etwas zu. Er hält unglaublich viel von dir. Simon hat das offensichtlich sofort geschnallt, weil es heißt, sofort ließ er sein Netz fallen und folgte ihm. Und jetzt kommt eine spannende Situation relativ kurz darauf. Jesus betet eine ganze Nacht und dann beruft er seine Apostel. Und da heißt es, und er berief die 12 und er gab dem Simon den Beinamen Petrus. Und ich finde es spannend, die zeitliche Abfolge sich anzugucken. Bevor Jesus die anderen Apostel beruft, gibt er Simon einen neuen Namen. Hey, und wann immer in der Bibel jemand einen neuen Namen bekommt, halt an und denk nach. Das ist nie belanglos. Wenn in der Bibel jemand einen neuen Namen bekommt, hat das immer, immer, immer eine ganz tiefe Bedeutung. Es geht um Identität. Es geht um Persönlichkeitsveränderung. Und Jesus gibt noch, bevor er die anderen beruft, dem Simon einen neuen Namen. Und er nennt ihn Petrus. Und du weißt vielleicht, Petrus wird oft im Griechischen übersetzt und heißt Stein und Fels. Und dann so, als wir Frommen, wir sind das ja gewohnt, wir haben sofort andere Bibelstellen im Kopf. Du bist Petrus, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen, du bist der Fels. Und dann ist für uns klar, was Petrus heißt. Das Problem ist aber, Jesus sprach mit seinen Jüngern nicht Griechisch. Jesus sprach mit seinen Jüngern Aramäisch. Und Aramäisch heißt Kephas, das wir dann Petrus nennen, nicht Stein, nicht Fels, sondern Edelstein. Jesus gibt ihm eine neue Identität, die Edelstein heißt. Jetzt überleg mal, was einen Edelstein ausmacht. Jesus sagt ihm: Junge, du bist wertvoll. Du bist wunderschön. Du bist einzigartig. Und da bleiben wir heute immer stehen in unseren Predigten, gell? In unseren Predigten, da erzählen wir uns das. Du bist wertvoll, du bist schön, du bist einzigartig, du bist toll gemacht. Und das ist super, das ist toll, wenn wir das von Jesus hören. Mega cool. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Denn Edelstein heißt auch, du bekommst deinen Wert dadurch, dass du geschliffen wirst. Du wirst erst einzigartig, wenn ich an dir gearbeitet habe. Und an einem Edelstein schleifen. Hey, das ist brutal. Ich habe da mal einen Clip drüber gesehen. Ich konnte es kaum aushalten. Die haben so einen riesenfetten Diamant gefunden. Ein Diamant. Also das ist wirklich wertvoll. Und dann haben die angefangen, da Sachen wegzubrechen. Du kannst an einem Diamant nichts wegbrechen. Doch, doch. Genau das ist es, was ihn einzigartig macht, was ihn besonders macht, was ihn wertvoll macht. Der Diamant muss freigelegt werden, um seine Besonderheit zu erfahren. Und das ist es, was Jesus dem Simon zusagt. Es sind zwei Dinge. Das erste, du bist wunderschön, edel und kostbar. Und das zweite ist, du bist noch nicht fertig. Und das möchte ich dir heute zusagen. Du bist wunderschön, edel und kostbar. Und Jesus ist nicht fertig mit dir. Das erlebt Petrus und er wächst mit seinen Aufgaben. Er wird selbstbewusster und er sucht das Abenteuer mit Jesus. Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien vor Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an: Habt keine Angst, ich bin's doch, fürchtet euch nicht. Und da rief Petrus: Herr, wenn es wirklich du bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Was um alles in der Welt hat Petrus sich da gedacht? Mal ganz ehrlich, ihr müsst Bibel mit Fantasie lesen. Versucht das in eurer Fantasie einzusteigen in dieses Boot. Wenn dir das schwerfällt, ich lade dich ein, geh mal irgendwann mit mir segeln, dann hast du ein Gefühl dafür. Die waren nachts auf dem Wasser. Glaub es mir, es ist nicht schön. Das hat nichts mit Kerzenleuchten, romantisch und Mondscheinküssen zu tun. Nachts auf dem Wasser bekommst du Angst. Das ist wirklich gruselig. So, dann gab es einen Sturm. Dann war es gefährlich. Und dann saßen sie drin und hatten die Hosen eigentlich schon gestrichen voll. Da latscht einer übers Wasser. Hey, das ist auch in der Bibel nicht der Normalfall. Der kommt übers Wasser. Und sie sagen sogar noch, das ist ein Gespenster. Und mitten in dieser Situation sagt Petrus: Weißt du was? Ich steige aus, ich laufe übers Wasser. Hey, ich weiß nicht, wie es dir geht mit solchen Bibelstellen. Das ist nicht normal. Also ich wäre definitiv nicht auf die Idee gekommen, wenn ein Gespenst übers Wasser latscht, hör, das mache ich doch gerade auch mal, oder? Warum tut Petrus das? Was geht in ihm vor? Und ich habe gemerkt, das sind die zwei elementarsten Dinge von Jüngerschaft, die hier sichtbar werden. Petrus macht das, was er beim Meister sieht. Petrus wäre im Leben nie auf die Idee gekommen, aus dem Boot auszusteigen und übers Wasser zu laufen, wenn er nicht vorher Jesus gesehen hätte dass er übers Wasser lief. Und Jesus wird mal sehr deutlich, was Meister und Schüler angeht. Auf die Anschuldigung der führenden Juden entgegnet er: Ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was immer aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Herr, und ich möchte dich heute Abend herausfordern. Ich frage dich jetzt mal sehr persönlich und sehr direkt: Tust du, was du Jesus tun siehst? Lebst du das? Ist es wirklich das, was dein Maßstab im Leben ist? Wenn du in Situationen gerätst in deinem Leben, schaust du dir dann an, was hat Jesus getan, und handelst genauso? Und bitte sei ehrlich zu dir selber, du musst das jetzt niemand anderem erzählen, bleib bei dir. Ist es nicht vielmehr so, dass wir uns das irgendwie zurechtschnitzen? Ja, weißt du, in der Bibel, da stehen schon Sachen drin, und Gott und gibt Gebote, und ja, er erklärt, wie wir uns verhalten sollen, aber wir wissen es besser, gell? Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich in diesem Jahr für Diskussionen geführt habe, rund um ethische Themen. Ethische Themen, wie wir uns verhalten sollen. Ich sage: Hey, schau mal, was Jesus tut. Lies mal in der Bibel, was dort steht. Ja, das kann man. Doch, ein Schüler schaut, was der Meister tut, und tut das Gleiche. Und ich glaube, es ist eine Mega-Challenge an uns. Tun wir wirklich, was Jesus tut? Kann es sein, dass wir gar nicht so genau wissen, was er tut? Weil wir vielleicht wirklich viel zu wenig in der Bibel lesen? Weil wir viel zu wenig von Gottes Wort wissen? Und das Zweite, was Petrus hier macht, er fragt, ob es Jesus ist. Ja, und das hat mich so getroffen, diese Situation. Er fragt, ob es wirklich Jesus ist. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst in deinem Leben, aber vielleicht stehen Entscheidungen an. Vielleicht hast du Entscheidungen gerade getroffen oder nächstes Jahr stehen sie an. Bevor du dein FSJ startest, bevor du in eine neue Beziehung reingehst, bevor du einen Job annimmst, bevor du einen Dienst in deiner Kirche aufgibst, bevor du eine Beziehung beendest, fragst du Jesus, ob er es will? Und wisst ihr, ich habe mich wirklich gefragt, warum macht Petrus das? Warum fragt er: Jesus, wenn du es wirklich bist, dann ruf mich und dann komme ich. Warum tut er das? Ich glaube, weil Petrus sich selbst kannte. Petrus hielt es für möglich, dass es nicht Jesus war. Er hielt es für möglich, dass es einfach nur seine Abenteuerlust war. Er hielt es für möglich, dass er einfach denkt: Hey, es wäre schon mal geil, übers Wasser zu laufen. Er hielt es für möglich, dass sein Ego ihn treibt. Ey, komm, den anderen 11 Aposteln, den zeige ich mal. Ich bin der Crack, der übers Wasser marschiert. Ich habe so viel über mich selber lernen dürfen in den letzten Jahren. Und ich bin sehr, sehr demütig geworden, wenn es um die Frage geht, ob Jesus ruft. Wirklich, lasst ihn uns fragen, ob er es wirklich ist. Oder ob es nicht doch unser Ego ist, der uns treibt in manche Dinge hinein. Komm her, antwortet Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Hey, Petrus war an dem Höhepunkt seiner Jüngerschaft. Stellt euch vor, er steigt wirklich aus dem Boot und latscht übers Wasser. Hey, wirklich, benutzt eure Fantasie. Stellt euch vor, er nimmt ihn nun so ganz lässig. Hey, come on, Jesus. Hey, let's walk on the water. Ist das nicht easy? Ist das nicht cool? Und er läuft so mit ihm, und ich kann mir vorstellen, irgendwann hat er sich mal gefragt: laufe ich jetzt eigentlich an der Hand von Jesus oder läuft der an meiner Hand? Ich bin doch der Crack. Hey, come on. Wer von allen anderen ist übers Wasser gelaufen, außer mir? Vielleicht war es so. Vielleicht war es anders, ich weiß es nicht. Dieses Jahr im Frühsommer ging es mir wie Petrus. Wir sind im Februar hier eingezogen, nach 7 Jahren Bauprojekt und unendlichen Geschichten drumherum. Wir sind hier eingezogen, wir haben endlich dieses Gebäude in Besitz genommen. Die Gemeinde ist gewachsen. Jeden Sonntag kamen neue Leute. Wir haben mehr Menschen getauft als je zuvor. Wir hatten dieses Jahr so viele Taufen, wir hatten so viele Bekehrungen. Und wir haben wirklich verrückte Dinge erlebt. Wir haben Heilungen erlebt. Wir haben eines meiner verrücktesten Erlebnisse ever. Es kam eine Person völlig wildfremd. Wir hatten keine Ahnung, wo die herkam. Sie kam aus dem Nichts einfach hierher, kam zu mir, hat mich gefragt, ob ich hier die Dämonen austreibe. Und ich habe gebetet und sie waren weg. Und ich habe gesagt, come on, ich laufe übers Wasser. Hey, ich kann's. Und ich habe mich gefühlt wie Petrus. Ich habe wirklich gedacht, wow, was für ein Jahr. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Nach dem Frühsommer kam der Sommer. Und ich realisierte den Sturm. Ich war so unfassbar müde. Ich war müde und leer und leer und leer. Und wir sind, was für uns völlig außergewöhnlich war, 3 Wochen lang in Urlaub gegangen. 3 Wochen am Stück. Mit Segeln, mit allem. Und ich kam wieder und war immer noch leer. Ich war völlig ausgepowert. Mein Bruder bekam eine Krebsdiagnose. Innerhalb von ein paar Tagen wussten wir, wie schlimm es wirklich war. Bei meiner Frau kamen die Schmerzen zurück. Und ich stand da und realisierte den Sturm um mich herum. Und im selben Augenblick ertrank ich. Und diese 2 Verse, die beschreiben so unglaublich mein Leben in den letzten Monaten. Ich hänge da und ich strecke noch irgendwie die Hand raus und sage, Herr, hilf. Und Jesus ist da, er hält die Hand, wirklich. Aber wisst ihr, ich habe was realisiert an der Stelle. Wir denken ja immer, hey, wenn wir so krass unterwegs sind und wenn wir so Jesus dienen und ihn erleben und alles, dann kommt die Anfechtung, dann kommt der Teufel, dann kommen die schlimmen Dinge und dann wird alles schwierig. Die Wahrheit ist, der Sturm war vorher schon. Petrus ist nicht ausgestiegen bei Sonnenschein und dann wurde es schwierig. Nein, er ist mitten im Sturm ausgestiegen, der war vorher schon da. Der Sturm war vorher schon in meinem Leben. Aber es gibt einen Moment, warum auch immer, an dem wir den Fokus verlieren. Und wir realisieren den Sturm, der immer da ist. Und in dem Moment, in dem wir den Fokus verlieren, gehen wir unter. Und dann passiert was an dieser Stelle. Hey, ich habe so viele Fragen an Jesus. Und ich habe manchmal so massive Zweifel an seinen pädagogischen Fähigkeiten. Also Jesus ist wirklich ein schrecklicher Pädagoge. Da läuft dieser Petrus übers Wasser. Leute, er läuft übers Wasser. Und er läuft eine ganze Strecke übers Wasser. Was würde denn jetzt mal ein anständiger Pädagoge sagen? Gut gemacht. Fein, Petrus. Hey, komm, ja, du singst gerade. Aber schau mal, wie weit du schon gelaufen bist. Das ist doch mega, oder? Hey, Petrus, du bist ein ganz toller. Und was macht er? Der latscht wirklich übers Wasser. Er ist der Einzige von den 12, der aussteigt, der Mut beweist, der den Schritt geht. Und was sagt er? Warum hast du gezweifelt? Jesus, können wir nochmal über Pädagogik reden? Und wisst ihr, wie es mir ging dieses Jahr? Genau wie Petrus. Mann, Jesus, warum sagst du denn jetzt nicht einfach mal, Mike, gut gemacht? Hammer, tolle Kirche habt ihr gebaut. Hey, was ihr da alles durchgestanden habt. Was für Scheißjahre, wirklich. Und ihr seid dabei geblieben und ihr seid übers Wasser gelaufen. Hey, gut gemacht. Nein, er guckt mich an und sagt, warum zweifelst du eigentlich? Wisst ihr, Jesus challenged uns manchmal. Wirklich. Es ist nicht immer nur Seelenbalsam. Manchmal sind es genau diese Momente, wo er dich anguckt und sagt, was bitte ist los mit dir? Warum zweifelst du? Und dann nimmt er unsere Hand und holt uns raus. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten, aber der ist mir echt noch wichtig. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er hört, wie sie alle so reden und was sie so von ihm denken, wer er wohl ist. Und ihr, für wen haltet ihr mich, fragt er sie. Da antwortet Simon Petrus, du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Hey, Petrus hat's geschnallt. Petrus hat's wirklich kapiert, wer Jesus ist. Und jetzt kommt der Pädagoge. Jetzt lobt ihn Jesus. Ich sag dir, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Ich werde dir die Schlüssel zu Gottes himmlischem Reich geben. Was du auf der Erde binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Was du auf der Erde lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Stell dir mal vor, Jesus würde das zu dir sagen. Hey, Petrus ist wirklich angekommen. Er war der Vorzeigejünger. Er war es, der begriffen hat, wer Jesus ist. Er hat verstanden, dass er der Sohn Gottes ist. Und Jesus macht etwas, das hat er danach nie wieder gemacht. Er gibt ihm die Schlüssel des Himmels. Er gibt ihm alle Verantwortung. Und er sagt ihm wirklich, hey, gut gemacht. Könnt ihr es euch vorstellen? Der nächste Bibelvers. Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen über das, was ihm bevorstand. Wir müssen nach Jerusalem gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes, den obersten Priestern, den Schriftgelehrten, vieles zu erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Da nahm ihn Petrus zur Seite, um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Herr, das möge Gott verhindern. So etwas darf dir niemals zustoßen. Aber Jesus wandte sich ihm zu und sagt, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Wisst ihr, Petrus hat es wirklich geschafft. Er hat es echt begriffen. Er ist diesen Jüngerschaftsprozess durchlaufen und hat es wirklich verstanden. Und im nächsten Augenblick hat er etwas verloren. Er hat nicht mehr damit gerechnet, dass Gottes Wege anders sind. Anders. Hey Jesus, davor sollst du bewahrt werden. Wir können Gott nicht vor etwas bewahren. Wenn du denkst, dass du durch den Jüngerschaftsprozess durch bist, dass du alles verstanden hast, dann stehst du in der Gefahr, dass du denkst, ab jetzt läuft es nach deiner Denkweise. Aber Gott funktioniert anders. Ich habe gesagt, ich möchte dich einladen zu reflektieren. Kennst du noch deine Berufung? Bist du gerade dabei, Jesus zu entdecken? Bist du dabei, ihn nachzuahmen, zu schauen, was tut er, was kann ich tun? Stehst du vor einer Herausforderung in deinem Leben, vor einem Change und fragst dich, ob es wirklich Jesus ist, der da ruft? Hast du schon so manchen Schritt mit Jesus gemacht, aber hast im Moment gerade Angst, unterzugehen? Ist der Sturm dir zu stark wird? Denkst du, du hättest es gecheckt? Du hättest alles verstanden mit Jesus? Aber jetzt geht er auf einmal einen Weg, der komplett überhaupt nicht in deinem Sinn ist? Wisst ihr, Jesus bereut seine Berufungen nicht. Er bereut sie an Petrus nicht und er bereut sie an dich nicht. Ich möchte dir das heute nochmal ganz neu zusprechen. Du bist ein Edelstein. Du bist wertvoll. Du bist schön. Du bist edel. Und Jesus ist nicht fertig mit dir. Wir verlassen diese Woche das Jahr 2024 und gehen in ein neues Jahr. Und ich möchte dir das zusprechen. Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Er geht mit dir in dieses neue Jahr. Er streckt dir die Hand entgegen und sagt, komm, folge mir. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.